Ja, ich freue mich, euch alle zu sehen und wünsche mir, dass wir alle durch Gottes Gegenwart gesehen werden. Er hat ja gesagt, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und wir sind mehr als zwei oder drei. Unser Predigtthema heute ist das Gleichnis vom Sämann, was uns Jesus erzählt hat. Unser aller Leben ist ein ständiger Prozess der Veränderung. Kindheit, Jugend, Erwachsensein, mit der schönen Mitte des Lebens. Und dann der Beginn des Alterns und des langsamen Abbauens der Kräfte, bis wir wieder abtreten müssen und zu Staub werden, aus dem wir einmal erschaffen wurden. Das ist letztlich unser aller Weg, egal ob reich oder arm. Wir fragen uns, was ist denn bei so viel Veränderung dann der Sinn des Lebens? Glück, Erfolg, Ansehen, Ruhm, Ehre, ja. Aber die meisten Menschen, auch solche, die großen Erfolg im Leben hatten, erkennen oft zu spät, eigentlich bleibt am Ende nichts von alledem. Wir können nichts festhalten oder mitnehmen. Es zerrinnt uns alles irgendwie und irgendwann wieder zwischen unseren Fingern. Das ist auch bei den Mächtigen und Erfolgsmenschen dieser Erde nicht anders. Bis auf eines. Das, was Gott uns in seinem Wort anbietet. Was aber die meisten Menschen seltsamerweise nicht erkennen oder nicht erkennen wollen. Also hat Gott die Welt geliebt. Und damit auch dich und mich und jeden Menschen, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, Jesus Christus, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Gott liebt uns, dich und mich und jeden Menschen. Das ist die frohe Botschaft der Bibel und bietet uns viel, sehr viel, finde ich, ein ewiges Leben in seinem Reich. Wer kann uns hier auf der Erde so etwas bieten? Und dazu noch einen Anteil an der Herrlichkeit Gottes und verlangt dafür wenig. Eigentlich fast gar nichts. Ich stehe vor der Tür deines Herzens und klopfe an, ruft Jesus uns zu. Wer meine Stimme hören wird und mir die Tür seines Herzens auftun wird, zu dem will ich einkehren und das Freundesmahl mit ihm halten und er mit mir. Wir brauchen ihm also nur unsere Herzenstür öffnen. Und der gütige Gott ist bereit, uns an seine Hand zu nehmen und uns durch unser Leben zu führen, jeden Tag. Jeden Tag von Neuem, bis wir wieder nach Hause ins ewige Leben kommen. Genau das hat er uns in seinem Wort der Bibel zugesagt. Allen, die ihm vertrauen und bereit sind, das Angebot der Versöhnung in Jesus Christus anzunehmen. Unser Predigtthema heute ist, wie eben erwähnt, das Gleichnis vom Sämann. Wir finden es im Markus-Evangelium, Kapitel 4. Ich lese nach der Übersetzung Hoffnung für alle aus Markus 4, ab Vers 1. Wieder kam eine große Menschenmenge zusammen, als Jesus am See sprach. Darum stieg er in ein Boot und redete von dort zu den Menschen am Ufer. Was er ihnen von Gott zu sagen hatte, erklärt er ihnen durch Gleichnisse. Hört mir zu. Ein Bauer säte Getreide aus. Dabei fielen ein paar Saatkörner auf den Weg. Sofort kamen Vögel und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf felsigen Boden, wo nur wenig Erde war. Dort ging die Saat zwar schnell auf, aber als die Sonne heiß brannte, vertrockneten die Pflänzchen, weil ihre Wurzeln in der dünnen Erdschicht zu wenig Nahrung fanden. Einige Körner fielen zwischen die Disteln, doch diese hatten die junge Saat bald überwuchert, sodass sie schließlich erstickte. Die übrige Saat aber fiel auf fruchtbaren Boden, wuchs heran und brachte das 30-fache, das 60-fache und sogar das 100-fache der Aussaat als Ertrag. Hört genau auf das, was ich euch sage, fährt Jesus fort. Was der Bauer im Gleichnis aussät, das ist die Botschaft Gottes. Die Menschen, bei denen die Saat auf den Weg fällt, haben die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Satan und nimmt ihnen alles wieder weg. Wie felsiger Boden sind die Menschen, die zwar die Botschaft hören und mit großer Begeisterung annehmen, aber ihr Glaube hat keine starke Wurzel und deshalb keinen Bestand. Wenn diese Menschen wegen ihres Glaubens in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich wieder von Gott ab. Der von Disteln überwucherte Boden entspricht den Menschen, die zwar die Botschaft hören, aber die Sorgen des Alltags, die Verführung durch den Wohlstand und die Gier nach all den Dingen dieses Lebens ersticken Gottes Botschaft, sodass sie keine Frucht bringen. Aber es gibt auch fruchtbaren Boden, Menschen, die Gottes Botschaft hören und annehmen und bewahren in einem feinen Herzen, sodass sie Frucht bringen, 30, 60 und 100-fach. Soweit das Gleichnis. Ich denke, wir alle verstehen das Gleichnis vom Sämann gut. Paulus schreibt ergänzend dazu im Römer 10, 17, so kommt der Glaube aus der Predigt, aber das Predigen durch das Wort Christi. Das ist die Aussaat im Gleichnis, das Wort Gottes. Doch wir Menschen reagieren unterschiedlich auf das gehörte und gelesene Wort Gottes. Menschen, die es nur so beiläufig oder vorübergehend einmal hören, verlieren Gottes Angebot der Versöhnung durch den Glauben an Jesus schnell wieder. Das sind die Vögel am Weg im Gleichnis, die es ihnen wieder wegnehmen. Andere, aber oberflächliche Menschen nehmen das Wort zwar freudig auf, aber eben nur oberflächlich. Wenn dann Probleme entstehen in Verbindung mit ihrem neuen Glaubensleben, dann geben sie es wieder auf. Eine andere Gruppe mit den Dornen und Disteln scheinen zunächst vielversprechende neue Gemeindeglieder zu werden und bleiben eine Zeit lang in der Gemeinde. Aber wenn die Sorgen des Lebens zu groß werden und die Reize dieser Welt sie locken, dann geben sie den Glauben wieder auf. Unsere Kirche, ihr Lieben, weltweit wuchs im letzten Jahr um 1.353.000 neu getaufte Brüder und Schwestern. Eine ziemliche Zahl, 1,3 Millionen. Aber 42% von ihnen verließen die Gemeinde nach einiger Zeit wieder. Das sind 568.000, die wieder weggingen, genau wie Jesus das in seinem Gleichnis sagt. Auch in unserer Gemeinde sind viele Stühle unbesetzt, wo einmal Brüder und Schwestern saßen, aber sie sind weggegangen und nicht wiedergekommen. Doch es gibt auch eine Gruppe von Menschen, in deren Herzen das Wort Gottes auf fruchtbaren Boden fällt und reichlich Frucht trägt, 30-fältig, 60-fältig und sogar 100-fältig. Zu denen wollen wir gerne gehören, denke ich. Von dieser Gruppe der Treuen und Beständigen spricht der Herr in einem anderen Gleichnis vom Weinstock und den Reben: Ich bin der rechte Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Eine jegliche Rebe an mir, das sind wir, die nicht Frucht bringt, die wird er wegnehmen. Und eine jegliche, die da Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Jesus ist der Weinstock, wir sind die Reben und der Vater ist der Weingärtner, der den ganzen Heilsplan steuert und zusammenhält, so lange wie Gottes Angebot der Gnade an uns Menschen gilt. Jesus kam auf unsere Welt, um das durch die Sünde verloren gegangene Bild Gottes oder Wesen Gottes in uns Menschen wieder aufzurichten. Darum geht es Gott letztlich, um unser Fruchtbringen. Eine jegliche Rebe, die da Frucht bringt, wird der Vater reinigen und beschneiden, damit sie mehr Frucht bringe. Gemeint sind wir, du und ich. Wie viele ihn, Jesus Christus, aber aufnahmen, schreibt Johannes, denen gab er Macht und auch das Recht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Wer im Glauben, im Bewusstsein seiner eigenen Schuld am Fuße des Kreuzes steht und dort im verblutenden Sohn Gottes seinen Erlöser erkennt und sein Versöhnungsopfer dankbar annimmt, dem rechnet der Vater die vollkommene Gerechtigkeit seines Sohnes zu und akzeptiert ihn fürs ewige Leben. So, als ob er nie gesündigt hätte. Unfassbar. Das ist Gottes großartiges Angebot an uns schwache und sündige Menschen mit dem Evangelium der Bibel. Ohne dass Gott von uns eine Gegenleistung fordert. Er möchte nur in unser Herz einziehen dürfen. Mehr nicht. Und Herr unseres Lebens sein. Mit der frohen Botschaft, also hat Gott dich und mich geliebt. Ein Mensch, der dazu Ja sagt, erlebt auf seinem neuen Glaubensweg nun eine Veränderung, eine geistliche Neu- oder Wiedergeburt. So wie Jesus es zu Nikodemus sagte, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. So selbst fromm und religiös kann er das Reich Gottes nicht sehen. Lass dich's nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsset von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeglicher, der aus dem Geist neu geboren ist. Jesus wiederholt dann in Vers 7 noch einmal, aber ihr müsset von Neuem geboren werden. Was meint er damit? Während Jesus das Wunder unserer Erlösung durch seinen Tod am Kreuz vollbracht hat, denn er starb ja mit dem Siegesruf, es ist vollbracht, und uns heute als unser Mittler und hoher Priester am Thron Gottes vertritt, jeden Tag, bewirkt der Heilige Geist als sein Stellvertreter, dass andere große Wunder, die geistliche Wiedergeburt und Veränderung unseres Lebens und Wesens, wenn wir es denn zulassen. Viele Christen verstehen oder beachten den zweiten Teil unserer Erlösung nicht, die Veränderung oder geistliche Wiedergeburt unseres Lebens, und erleben diese dann auch nicht. Durch den Propheten Hesekiel sagt uns Jesus, wie er das vorhat zu tun an uns. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Gemeint ist hier die Veränderung unseres Lebens durch den Heiligen Geist. Alles, was wir dazu beitragen können, ist uns täglich dem Heiligen Geist für sein Werk der Veränderung unseres Lebens zu öffnen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Allerdings verschweigt die Bibel uns nicht, dass es auf unserem neuen Weg des Glaubens auch Widrigkeiten geben wird. Im Epheserbrief heißt es, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern und Dämonen unter dem Himmel. O weh, das klingt heftig. Müssen wir uns als Nachfolger Jesu davor fürchten? Nein. Paulus schreibt, wer darf die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der sie gerecht macht. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Tugenden des, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, schreibt Petrus. Gottes Wort will uns Mut machen, dass selbst Anfechtungen und Widrigkeiten uns letztlich nur zur Reife und zum Wachstum in der Heiligung führen werden. Denn denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Gott gibt seinen Kindern, die Jesus als Herrn ihres Lebens angenommen haben, 4 Ehrennamen. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Das heißt, wir stehen unter Gottes vollkommenem Schutz. Trotz der Mächte der Finsternis. Petrus geht noch weiter, wenn er schreibt, darüber freut euch, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube rechtschaffen und viel köstlicher erfunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird zu Lob und Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Nun, so stark wie Petrus sind wir nicht immer, denke ich, dass wir uns über Schwierigkeiten freuen können. Ich habe damit bis heute immer noch Mühe, muss ich ehrlich sagen, und ihr wahrscheinlich auch. Wir wissen alle, Schwierigkeiten können uns manchmal frustrieren. Sie können uns ärgerlich machen über andere und sogar auch über Gott. Und Zweifel können in uns hochkommen. Doch die Erfahrungen unseres Lebens zeigen uns andererseits auch, dass es nicht die Wohlstandsperioden in unserem Leben waren, in dem unser Glaube wuchs, sondern eher die Widrigkeiten des Lebens, die wir durch Gottes Nähe und Barmherzigkeit bestehen durften. Meine lieben Brüder, schreibt Jakobus, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt und wisset, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk bis ans Ende tun, auf dass ihr seid vollkommen und ohne Tadel und kein Mangel an euch sei. Wenn wir das lesen, denken wir zunächst, entweder versteht Jakobus die Wirklichkeit nicht oder er sieht mehr und sieht bereits in Anfechtungen Gottes Gelegenheiten für unsere geistliche Reife, die wir meist nicht sehen, jedenfalls dann nicht, wenn wir mittendrin stecken. Lauter Freude, wie Jakobus schreibt, in der Erfahrung von Anfechtungen, das klingt für unsere Ohren fast seltsam, weltfremd. Aber Jakobus sagt auch, achtet es und meint damit wohl unser bewusstes und sorgfältiges Nachsinnen und Beten, damit wir die geistliche Seite unserer Widrigkeiten verstehen. Es gibt auch immer eine geistliche Seite, die wir erkennen sollen. Immer in Verbindung mit der bereits erwähnten Verheißung Gottes, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Doch Gott weiß, denke ich, dass uns in Zeiten von Anfechtungen auch manchmal negative Empfindungen und Gefühle begleiten. Denkt an Hiob. Aber Gottes Wort rät uns, wir sollten nicht aufhören, Gottes Barmherzigkeit und Führung zu vertrauen. Wenn wir unsere Liebe zu Gott nicht aufgeben, müssen uns alle Dinge zum Besten dienen. Das hat Gott versprochen. Und daran dürfen wir festhalten. Jakobus behauptet, dass es in den von Gott zugelassenen Anfechtungen in unserem Leben letztlich um das Bewahren unseres Glaubens geht. Nicht in dem Sinne, dass Gott prüfen will, wie belastbar unser Glaube ist, sondern um unseren Glauben stärker und reiner werden zu lassen, so wie man im Schmelztiegel den Reinheitsgrad des Goldes erhöht, indem man das Gold von den Schlacken befreit. Dadurch wird das Metall wertvoller. Oder anders ausgedrückt, unser Vertrauen zu Gott wächst und wir werden tragfähiger und reifer. Biblische Freude in Zeiten von Anfechtungen und Belastungen bedeuten einfach mehr als positives Denken. Es meint unsere Liebe zu Gott und das Vertrauen in seine Verheißungen, die uns dann die Kraft geben, durchzuhalten. Auch wenn es manchmal, wenn wir es manchmal nicht verstehen. Gott weiß das. So wie du. Also gib nicht auf, wenn du gerade in einer solchen Prüfung bist. Anfechtungen kommen auf verschiedene Art und Weise in unser Leben. Aber immer bieten sie uns die Gelegenheit, sie im Vertrauen zu unserem Heiland zu tragen. So lernen wir Anfechtungen nicht nur als Feinde unseres Lebens zu betrachten, sondern auch als Freunde oder um es menschlicher auszudrücken, als von Gott zugelassene Gelegenheiten im Sinne Gottes geistlich zu wachsen. Wir wissen aus Kindheitstagen, dass Wachstumszeiten auch manchmal schmerzhaft sind. Aber wir wissen auch, dass diese Zeiten wieder vergehen werden. Sie gehen wieder vorüber. Und uns im Glauben die Gelegenheit bieten, reifer, reiner und tragfähiger zu werden. So wie Petrus schreibt, auf dass euer Glaube rechtschaffen und viel köstlicher erfunden werde als das vergängliche Gold. Es ist offensichtlich, ihr Lieben, Gottes Plan, wenn er Anfechtungen im Leben seiner geliebten Kinder zulässt. In der Offenbarung steht das Wort Jesu, wen ich lieb habe, dem tue ich auch manchmal weh. Einfach, um ihn zu erziehen. Das haben wir doch mit unseren Kindern auch machen müssen. Aus Liebe zu ihnen. Ellen White schreibt dazu noch ergänzend, Anfechtungen dienen dazu, uns unserem himmlischen Vater näher zu bringen, indem wir uns seinem Willen unterordnen, machen wir nicht so gern, unterordnen und Demut lernen, machen wir auch nicht so gern. Und einen Charakter entwickeln, der unserem Herrn ähnlich ist und so wieder lernen, in Harmonie mit Christus und seinem Geist zu leben. Und auch bereit sind, Dinge aufzugeben, die uns nicht förderlich sind. Auch das will Gott wohl bei uns erreichen, dass wir bereit sind, bestimmte Dinge aufzugeben und sie auch loslassen können. Im Alten wie im Neuen Testament finden wir mehrere Hinweise über das Reinigen von Gold und Silber. Solche Darstellungen sollen uns helfen, den Prozess unserer Veränderung oder Heiligung besser zu verstehen, ohne die niemand den Herrn sehen wird, wie Paulus im Hebräerbrief hinzufügt. Also ist unsere Veränderung oder Heiligung offensichtlich bei Gott wichtig und nötig, denn ohne sie werden wir Gott nicht schauen können, schreibt Paulus. Bei der Gold- und Silbergewinnung gibt es tatsächlich verschiedene Schritte, die uns eine Illustration für den geistlichen Prozess unserer Heiligung sein können. Ich möchte die vier wesentlichen Schritte erwähnen. Erstens, zunächst wird das Gestein, was das wertvolle Gold enthält, aus dem Steinbruch herausgebrochen. So wie Gott uns einmal aus unserem alten Leben herausgebrochen hat. Zweitens, im nächsten Schritt durchläuft das Erz den Schmelztiegel im Feuerofen. Das entspricht den Prüfungen und Anfechtungen unseres Lebens, um unser Herzen und unseren Charakter zu reinigen. Drittens, wenn das Erz im Schmelztiegel schmilzt, trennt sich die Schlacke vom Metall. So wie der Gläubige sich mehr und mehr von allem in seinem Leben löst, was ihn von Gott trennt. Und viertens, mit dem ansteigenden Hitzegrad lösen sich weitere unreine Stoffe vom reinen Gold und Silber. So verändern auch wir uns ein Leben lang in dem manchmal schmerzhaften Prozess unserer Heiligung. Aber am Ende dieses Prozesses kann der Schmelzer, das ist Jesus Christus, sein eigenes Bild im Spiegel des reinen Goldes, also an uns, wiedererkennen. So dürfen auch wir Gottes Bild und Wesen in unserem Leben widerspiegeln. Das ist Gottes Plan. Und Gottes Absichten mit uns, die wir Nachfolger Jesu sind. Das meint Paulus wohl, wenn er schreibt, nun aber spiegelt sich bei uns allen die Herrlichkeit des Herrn, wie ein Spiegelbild wieder, die Herrlichkeit des Herrn in unserem aufgedeckten Angesicht und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen und von dem Herrn, der der Geist ist. Wir sollen etwas von dem Wesen unseres Heilandes widerspiegeln. Alleine können wir das nie, nicht. Also die Hitze des Schmelzers will uns nicht zerstören, sondern will nur das Bild und Wesen unseres Herrn wie ein Spiegelbild wieder in uns entstehen lassen. So wie wir am Anfang einmal erschaffen wurden, lasset uns Menschen machen ein Bild, was uns gleich sei. Gottes Plan ist es wohl, dass wir unserem Herrn ähnlicher werden sollen. So wie Johannes schreibt, meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, werden wir ihm gleich sein. Gott hat sich mit uns schwachen Menschen, die wir Jesus nachfolgen, etwas Wunderbares vorgenommen. Wir sollen wieder dem Ebenbild Gottes gleich werden. Niemand, ihr Lieben, kann die Tiefen seines Charakters schauen, wie wir unter dem Druck und der Hitze unserer Lebensumstände reagieren werden. Nur Gott kann das. Ihm dürfen wir deshalb vertrauen, dass er in all unseren Lebensumständen als Nachfolger Jesu nur das Beste im Sinn hat. So wie Jesus es von unserem Vater, dem Weingärtner, sagt, eine jegliche Rebe, die da Frucht bringt, wird er reinigen und beschneiden, damit sie mehr Frucht bringen. Gemeint sind damit wir. Wenn wir uns aber unter Gebet Zeit nehmen, über die Schwierigkeiten unseres Lebens nachsinnen, werden wir anders als früher in Schwierigkeiten nicht in erster Linie Hindernisse erkennen, sondern Wege der Erfahrung und Veränderung unseres Lebens im Sinne Gottes. Das ist zwar nicht einfach, ich weiß, aber es lohnt sich. Gemeint ist hier eben die geistliche Sicht der Dinge, von der ich vorhin sprach. Die geistliche Sicht der Dinge unseres Lebens, wie sie wohl Gott vor Augen hat und wie er will, dass wir sie auch sehen. Ich komme zum Schluss. Ich denke, wir dürfen dankbar sein, zu der Gruppe von Menschen zu gehören, von denen Jesus im Gleichnis vom Sämann sagt, dass sie Frucht tragen zu seiner Ehre. Das möchten wir doch alle. Frucht tragen zu seiner Ehre. Es bleibt sicher ein Geheimnis, warum gerade wir so auf Gottes Wort reagiert haben. Als wir im Glauben Ja zu Gottes Angebot der Versöhnung sagten und Jesus unsere Herzenstür öffneten. Obwohl die meisten Menschen das leider nicht tun. Selbst in der eigenen Familie sagt der eine Ja und dem anderen sind die Dinge dieser Welt wichtiger. Und er lässt Jesus vor seiner verschlossenen Herzenstür stehen. Im Grunde möchten wir doch allen Menschen zurufen, macht es so wie wir. Es gibt kein schöneres Leben, als Christus nachzufolgen. Und in ihm den besten Freund, den engsten Vertrauten und den sichersten Ratgeber zu haben in allen Lebenslagen. Ihn, der alle Macht hat im Himmel wie auf Erden und der versprochen hat, ich gehe hin zu meinem Vater und zu eurem Vater, um euch die Wohnstätte zu bereiten und wenn ich das getan habe, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Ich sehne mich oft nach unserem wahren Zuhause. Das ist immer dort, wo unser Heiland ist. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, endet mit dem Wort und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen und führe uns wieder zu dieser glücklichen Gemeinschaft der ersten Liebe mit ihm. Amen.